Liebe Gemeinde, ich freue mich, euch zu sehen und hoffe, mich können noch ein paar mehr sehen über die Übertragung. Wir wollen auf den Predigttext hören. Das ist der zweite Teil. Den ersten Teil haben wir schon in der Lesung gehört. Das war Esra Kapitel 7 und jetzt folgt noch Kapitel 8. Ich lese uns da jetzt nicht alle Verse, sondern nur eine gewisse Auswahl, und zwar 15 bis 23 und 31 bis 32. Und ich versammelte sie an dem Fluss, der nach Ahava fließt, und wir lagerten dort 3 Tage lang. Und ich schaute mich um unter dem Volk und den Priestern, aber ich fand keinen von den Söhnen Levis dort. Da ließ ich die Obersten Eleser, Ariel, Shemaja, Elnathan, Jarib, Elnathan, Nathan, Zacharja und Meshulam rufen und die verständigen Männer Jojarib und Elnathan. Denen gab ich Befehl an Iddo, den Obersten in dem Ort Kasifja, und legte die Worte in ihren Mund, die sie zu Iddo und seinem Bruder, den Tempeldienern, in der Ortschaft Kasifja reden sollten, damit sie uns Diener für das Haus unseres Gottes herbrächten. Die brachten uns dank der guten Hand unseres Gottes über uns einen verständigen Mann von den Söhnen Machlis, des Sohnes Levis, des Sohnes Israels, nämlich Serebja samt seinen Söhnen und seinen Brüdern. 18 Mann und Hasabja und mit ihm Jesaja von den Söhnen Meraris samt seinen Brüdern und ihren Söhnen, 20 Mann, von den Tempeldienern, welche David und die Fürsten zum Dienst der Leviten bestimmt hatten, 220 Tempeldiener, alle waren mit Namen angegeben. Und ich ließ dort am Fluss Ahava ein Fasten ausrufen, dass wir uns demütigten vor unserem Gott, um von ihm einen geebneten Weg für uns und unsere Kinder und alle unsere Habe zu erflehen. Denn ich schämte mich, vom König ein Herr und Reiter anzufordern, die uns gegen den Feind auf dem Weg helfen könnten. Denn wir hatten mit dem König geredet und gesagt, die Hand unseres Gottes ist über allen, die ihn suchen, zu ihrem Guten. Seine Stärke aber und sein Zorn sind gegen alle, die ihn verlassen. So fasteten wir und erflehten dies von unserem Gott, und er erhörte uns. Und dann noch Vers 31 und 32. So brachen wir vom Fluss Ahava auf am 12. Tag des ersten Monats, um nach Jerusalem zu ziehen. Und die Hand unseres Gottes war über uns, und er rettete uns vor der Hand des Feindes und des Wegelagerers, und wir kamen nach Jerusalem und ruhten dort 3 Tage lang aus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Wir alle wünschen uns so sehr eine neue Reformation in Deutschland und in unseren Gemeinden. Wir wünschen uns doch Erweckung. Erweckung in unserem Land, in unserer Stadt, in unserem Umfeld, in unseren Familien und natürlich Erweckung in unserer eigenen Gemeinde, dass unsere eigenen Herzen neu entflammt werden für Christus. Und wir können sicherlich einiges dafür tun, dass wir selber das Wort Gottes hören, dass wir alles Mögliche dafür tun, dass das Wort Gottes verbreitet wird, dass andere Menschen auch das Wort hören. Aber wisst ihr, das Entscheidende ist, Gott muss in seiner souveränen Gnade das Herz des Menschen, Gott muss dein und mein Herz anrühren und erwecken. Das bedeutet, du und ich, jeder Mensch ist abhängig von Gott. Und weil das so ist, weil das die Grundlage ist, dass Gott selbst unser Herz anrührt, ist es so wichtig, dass wir beten. dass wir viel beten, dass wir intensiv beten und dass wir regelmäßig beten. Also wir müssen wissen, Gebet ist keine Zusatzoption für einen Zusatzsegen, sondern es ist unsere tägliche Bankrotterklärung vor Gott. Wenn du betest, dann geht es eben nicht darum, dass du Gott darüber informierst, was gerade so abgeht, was du gerade brauchst, wer gerade krank ist und was es gerade stört. Nein, es geht darum, von Herzen zu bekennen, dass du Gott brauchst. Das bedeutet zu beten. Esra, das war sozusagen der Reformator des Volkes Gottes nach der babylonischen Gefangenschaft. Und er wird uns hier zu einem besonderen Vorbild. Er wurde von Gott nach Jerusalem gesandt, um Reformen durchzuführen und das Volk aufzubauen. Einige Teile des Volkes Gottes sind aus der babylonischen Gefangenschaft schon zurückgegangen. Sie haben schon angefangen, den Tempel wieder aufzubauen. Aber das geistliche Leben lag so ziemlich am Boden. Überhaupt waren die Leute kaum unterrichtet. Sie wussten nicht mehr richtig, sie kannten nicht mehr richtig ihren Gott. Sie wussten nicht mehr richtig, was es denn heißt, Gottesdienst zu feiern, ein Leben in Gottesfurcht zu führen und so weiter. Esra sollte dahin und das Volk unterweisen, eine Reformation anstoßen. Und wisst ihr, Esra war genau der richtige Mann dafür. Wenn wir an die Reformation in Deutschland denken, dann denken wir an Luther und denken uns, ja, irgendwie, das war der richtige Mann dafür. Der war ein sprachliches Genie, der konnte wirklich die Bibel übersetzen, der war einer, der auftreten konnte, der mutig war und so weiter. Das war der richtige Mann für diesen Job. Und Esra war damals der richtige Mann. Ihr müsst euch vorstellen, das war einer, der... wenn man das ja mit unserem heutigen Begriff beschreiben will, so eine Mischung aus sehr hohen Beamten des Königs Artasaster und einem Professor der Theologie. Er war ein brillanter Exeget, ein Systematiker, ein Historiker. Er war die Kapazität schlechthin. Aber es war nicht nur so, dass er diese hohe Stellung hatte, und dass er ziemlich alles wusste über die Bibel, sondern er glaubte auch, was er lehrte. Er war nicht nur Theoretiker, er glaubte es selber und er lebte auch, was er glaubte. Das kann man in diesen ersten Versen hier schon gut sehen, die wir im Kapitel 7 gehört haben. Er lebte, was er glaubte. Aber auch das war noch nicht alles. Der König des Persischen Reiches, der damals mächtigste Mann der Welt, er stand auf Esras Seite. Das wäre so ähnlich, wie wenn man jetzt nach Tübingen eine Gemeinde gründen geht. Und wie heißt der Bürgermeister dort? Boris Palmer, ist es der? Er würde sozusagen euch mit offenen Armen empfangen und alles für euch in die Wege leiten. Ja? So und noch viel mehr. Also dieser König damals, der mächtigste Mann der Welt, er schrieb einen Brief, in dem er Esra autorisierte, die Juden in der ganzen Provinz jenseits des Euphrats, des Euphrats im Gesetz zu unterweisen. Er und alle Juden, die mit ihm freiwillig nach Jerusalem zurückkehren wollten, die sollten dabei großzügig unterstützt werden, und zwar aus der Staatskasse. Den Priestern und den Leviten wurden sogar die Steuern erlassen. Ja, mehr noch, der König unterstützte sie wortwörtlich mit tonnenweise Silber, dazu noch Gold für den Opferdienst im Tempel. Und auch das war ja noch nicht alles. Wir lesen, dass ja tatsächlich dann viele Juden, auch viele aus dem priesterlichen Geschlecht, dann haben sie auch noch von diesen Tempeldienern, von diesen Leviten einige Familien bekommen. Also sehr viele zogen mit ihnen hinauf und das waren sozusagen alles Fachleute. Wenn ihr euch erinnert, da hieß, sie waren alle mit Namen bekannt. Das hieß so viel wie, sie konnten ihren Stammbaum nachweisen, sie gehörten wirklich zu diesen levitischen Familien, die wirklich auch wüssten, worum es geht, die diesen Dienst auch ausführen konnten. Esra hatte ein riesiges Team von Fachleuten samt ihren Familien dabei. Und genau so stellen wir uns das doch vor. Ja, das ist doch eine gute Grundlage um auszuziehen und Gemeinde zu gründen. Stellt euch das mal vor, in Tübingen zum Beispiel. Ja. Mit staatlicher Erlaubnis, ja sogar Autorisierung. Das wird uns in den letzten Jahr ist es bewusst geworden, was das bedeuten kann, ja, wenn es eben nicht so ist. Ja. Mit viel Geld, befreit von Steuern und einem Heer von Mitarbeitern. Aber weißt du, das alles war ja gar nicht das Entscheidende. Wir wünschen uns das so sehr, Mensch, was könnten wir alles machen, aber das war gar nicht das Entscheidende. Es wäre, wenn es alles da gewesen wäre, sogar nutzlos gewesen, ohne die gute Hand des Herrn über Esra, die gute Hand Gottes über ihn. Die Hand des Herrn, das ist ein Bild für Gottes souveränes, für Gottes vollmächtiges Handeln in der Welt, sei es nun in der Errettung seines Volkes oder auch im Gericht. Die Hand des Herrn, wenn ihr das hört, wenn ihr das lest in der Bibel, ein Bild für Gottes Vollmacht, für Gottes souveränes Handeln in der Welt. Ich gebe euch nur mal ein paar Verse als Beispiel. Hebräer 10, Vers 1. Du, o Herr, hast am Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Oder 2. Mose 9, Vers 3, Mose prophezeit dazu Pharao, siehe, so wird die Hand des Herrn über dein Vieh auf dem Feld kommen. Über die Pferde, Esel, Kamele, Rinder und Schafe mit einer sehr schweren Viehseuche. Oder 4. Mose 11, Vers 23, der Herr aber sprach zu Mose, als das Volk nach Fleisch schrie, ja, sie wollten unbedingt Fleisch essen, ist denn die Hand des Herrn zu kurz? Jetzt sollst du sehen, ob mein Wort vor dir eintreffen wird oder nicht. Oder Gott befahl Josua, Josua 4, Vers 22, so sollt ihr es euren Kindern erklären und sagen, Israel ging auf trockenem Boden durch diesen Jordan, als der Herr, euer Gott, das Wasser des Jordan vor euch vertrocknen ließ. Bis ihr hinübergegangen wart, ebenso wie der Herr, euer Gott, es am Schilfmeer getan hatte, als er es vor uns vertrocknen ließ, bis wir hindurchgegangen waren, damit alle Völker auf Erden erkennen, wie mächtig die Hand des Herrn ist. Und damit ihr den Herrn, euren Gott, allezeit fürchtet. Und ein Vers noch, 1. Samuel 12, wenn ihr aber die Stimme des Herrn nicht gehorcht, sondern dem Befehl des Herrn widerspenstig seid, so wird die Hand des Herrn gegen euch sein, wie gegen eure Väter. Also es gibt noch viel mehr Stellen. Die Hand des Herrn, Gottes souveränes Handeln. Gott ist, oder die Hand des Herrn ist mächtig zu helfen, sie ist aber auch genauso mächtig zu strafen. Sie kann den Menschen erheben, sie kann ihn aber auch erdrücken. Erretten oder zerstören, so wie es Esra hier dann in Kapitel 8, Vers 22 sagt, die Hand unseres Gottes ist über allen, die ihn suchen, zu ihrem Guten. Seine Stärke aber und sein Zorn sind gegen alle, die ihn verlassen. Also, weil die gute Hand Gottes über Esra war, deshalb erhielt er überhaupt die Unterstützung von allen Seiten. Deshalb kam er letztlich an das Ziel nach Jerusalem. Und der König gab ihm alles, was er erbat, weil die Hand des Herrn, seines Gottes, über ihm war. Esra 6, Vers 7. Oder dann Vers 9. Am ersten Tag des 5. Monats kam er in Jerusalem an, weil die gute Hand seines Gottes über ihm war. Oder dann Vers 28. Und so fasste ich Mut, weil die Hand des Herrn, meines Gottes, über mir war. Und ich versammelte die Häupter von Israel, damit sie mit mir hinaufzögen. Oder dann nochmal Kapitel 8, Vers 18. Die brachten uns dank der guten Hand unseres Gottes über uns einen verständigen Mann und so weiter. Und nochmal Vers 31. Und die Hand unseres Gottes war über uns und er errettete uns vor der Hand des Feindes und des Wegerlagerers und wir kamen nach Jerusalem. Mein erster Punkt heute Morgen lautet der Segen unter der guten Hand Gottes. Der Segen unter der guten Hand Gottes. Also nochmal, ist Esra, der war vom Feinsten ausgebildet, perfekt ausgerüstet, super unterstützt, autorisiert. Er hatte ungeheure Mengen an Silber und Gold und dennoch lautet die Botschaft dieser Kapitel nicht, um Gott zu folgen, um ihm zu dienen, brauchst du den Staat und Geld und alle möglichen Leute, die dir helfen, sondern die Botschaft lautet, um Gott zu dienen, brauchst du zuallererst Gott. Um Gott zu dienen, brauchst du zuallererst Gott. Gott kann dir, wie hier bei Esra, viel materielle und sonstige Unterstützung geben. Er kann dir die Regierung wohlgesonnen machen, aber er kann dich auch ohne diese Dinge segnen und zum Segen setzen. Wir sehen das an einem anderen sehr großen Schriftgelehrten und Lehrer, der in Gottes Dienst stand, nämlich an Paulus. Paulus war ja auch sowas wie dieses Superbrain, ja, der Supertheologe, der richtige Mann für den richtigen Job. Aber was sehen wir bei ihm in seinem Leben? Paulus litt oft unter Hunger, Kälte und Blöße. Die ganze Kataloge seines Leidens finden wir in der Bibel. Er wurde von vielen Freunden und Mitarbeitern verlassen, gerade als er ihre Hilfe am nötigsten hatte. Er wurde vom Staat verfolgt, gefoltert und eingesperrt. Aber die Hand Gottes war über ihn und so ging er trotzdem wie in einem Triumphzug von Stadt zu Stadt und Dorf zu Dorf und gründete in allen diesen Städten, wo er war, Gemeinden. Er war unterwegs, trotz all dieser Leiden und Verfolgung, wie in einem Triumphzug. Er sagt, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus im Triumphzug mitführt und den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jeden Ort offenbar macht. Stell dich das vor, einer, der von Stadt zu Stadt geprügelt wurde, sagt, ich gehe hier rum wie im Triumphzug, wie der König, der mit seinen ganzen Rittern erfolgreich von der gewonnenen Schlacht zurückkehrt und empfangen wird im Triumphzug. Weil Gott ihn gesegnet hat. Gott baute durch Esra, aber eben auch durch Paulus seine Gemeinde. Was die beiden verband, war die Hand Gottes über ihnen. Das ist auch das Entscheidende für die Arbeit unserer Gemeinde. Das ist das Entscheidende für eine Gemeindegründung, zum Beispiel eben in Tübingen oder wo es auch sonst geschehen mag. Das ist das Entscheidende in deiner persönlichen Nachfolge, in dem Dienst, den du für Gott tust. Wir kommen immer und haben eine Vorstellung, was wir alles brauchen, damit wir das dann auch tun können. Herr, wenn ich das und das und das und das habe und wenn die Bedingungen so und so sind, dann kann ich kommen, dann kann ich dir dienen. Das Einzige, was wir wirklich brauchen, ist die gute Hand Gottes über uns. Und die müssen wir erbitten. Also vergessen wir diese Lektion nicht, wenn wir darüber grübeln, was uns alles fehlt und was uns alles im Weg steht, damit wir Gott dienen können. Und das führt uns jetzt zum nächsten Punkt. Ja, wie wird denn die gute Hand des Herrn über uns sein? Was muss ich denn tun, damit ich unter Gottes guter Hand stehe? Mein zweiter Punkt lautet, unter die gute Hand Gottes stellen. Und das ist hier so ziemlich der interessanteste Punkt, finde ich jedenfalls, an dieser ganzen Begebenheit, als dann die ganzen Familien der Heimkehrer, alle ihre Hausstände zusammen waren, auch das ganze Silber, Gold, als alles, was sie brauchten, mit diesen zusätzlichen Männern noch, diesen Familien der Leviten zusammenkam, dann hatten sie eine 1500 Kilometer lange, gefährliche, schwere Reise vor sich. Und wir würden sagen, so, jetzt lasst uns alle noch mal stärken. Ja, jetzt wollen wir noch mal richtig uns zurüsten für diesen Weg. Das machen wir natürlich mit Essen und Trinken. Aber was machten die? Sie fasteten 3 Tage. Die kamen alle zusammen und haben gesagt, so, jetzt werden wir erst mal 3 Tage lang nichts essen. Sie fasteten 3 Tage. Und dieses Fasten war ein Zeichen der Demütigung. Das Volk bekannte Gott auf besondere Weise. Dass es der Aufgabe und den Gefahren eben nicht gewachsen war. Der stetig größer werdende Hunger, wenn man dann fastet und eben nicht nur betet, sondern das Beten mit Fasten unterstützt, dieser stetig größer werdende Hunger machte es dann jeden Tag, jede Stunde deutlicher spürbar, wie bedürftig man war. Man spürte es, was war halt nicht nur Theorie, ja, wir sind ja abhängig von Gott. Man spürte es bis in die letzte Faser des eigenen Körpers. Ja, ich bin bedürftig. Ich habe Hunger. Ich bin abhängig. Und darum gehören Fasten und Beten eben oftmals zusammen. Einerseits erkennt man seine Bedürftigkeit, wirklich bis ins Körperliche. Das ist wirklich hilfreich, weil in der Theorie bleibt es meistens halt nur die Theorie. Also man erkennt seine Bedürftigkeit und dann bittet man um Gottes Hilfe. Man bekennt seine Bedürftigkeit. Esra hätte es ja auch anders machen können. Er hatte einen guten Draht zum König, das merken wir hier. Er war ein sehr, sehr hoher Beamter. Er hätte den König durchaus um Hilfe bitten können. Gib uns doch ein paar 100 Soldaten mit. Aber es wäre nicht nur peinlich gewesen, das liest man ja so ein bisschen raus, sondern das wäre in diesem Fall auch ein Zeichen des Unglaubens gewesen. Ja, Vers 22 sagt er das. Ja, ich habe mich nicht getraut, den König zu fragen. Denn wir haben gesagt, die gute Hand Gottes ist ja über uns. Was soll uns dann passieren? Was es für ein Gott ist das, wo ich dann noch im Nachsatz, aber es wäre trotzdem schön, wenn du vielleicht nur zur Sicherheit noch ein paar Hundertschaften mitschickst. Nein, was wir wissen müssen, ist, dass Esra hier an dieser Stelle das abgelehnt hat. Das bedeutet jetzt kein grundsätzliches Verbot, staatliche Hilfe und Schutz in Anspruch zu nehmen. Also wenn du bedroht wirst in irgendeiner Situation, kannst du weiterhin die Polizei rufen. Und auch Nehemia, also der Kollege von Esra, der dann ja später auch noch nach Jerusalem gegangen ist, der ließ sich von Soldaten eskortieren. Aber hier bei Esra war es eine spezielle Situation. Die Reise, die vor dem Volk lag, das war halt kein Ausflug. Das war nicht nur einfach, wir gehen zurück in unsere alte Heimat. Sondern hier steht das Wort, wir ziehen hinauf. Sie zogen hinauf nach Jerusalem. Das ist ein Wort, was sozusagen deutlich macht, es ging hier um eine Pilgerreise. Sie gingen nicht einfach zurück nach Jerusalem, sie zogen hinauf zum Tempel. Was sie hier machten, war ein Pilgerzug. Wir gehen zum Tempel, wir ziehen zu Gott, wir ziehen zum Gottesdienst. Und darum geht die Bitte hier viel tiefer, die sie hatten. Ja, Vers 21, als sie darum baten, Herr, schenke uns einen geebneten Weg. Es geht viel tiefer als nur, schenke uns eine sichere Heimkehr. Diese Formulierung, ein geebneter Weg, um die sie hier bitten, die haben sie entnommen aus einer Verheißung Jesajas. Ich meine, Esra war Schriftgelehrter, der kannte sich aus. Na klar, waren die Gebete, die hatten, die waren biblisch durchdrungen. Ja, das war eine Verheißung Jesajas. Jesaja 40, Vers 3. Die Stimme eines Rufenden ertönt. In der Wüste bereitet den Weg des Herrn. Ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Ebnet unserem Gott eine Straße. Also, wir wollen nicht einfach da sicher nach Hause kehren. Wir wollen, dass du mit uns kehrst. Wir wollen zu dir kehren. Esra glaubte ja an die Macht Gottes. Das können wir ja deutlich in diesen Kapiteln sehen. Und er erlebte auch hautnah sein mächtiges Handeln, ja, durch diese sichtbaren Segnungen. Das Silber, das Gold, das war wagenladungenweise, stand es neben ihm. Er hat wirklich erlebt, Gott hat hier eingegriffen, er hat uns gesegnet. Ihm war bewusst, dass Gott seine Verheißung, alle seine Verheißungen definitiv erfüllen würde. Aber wisst ihr was? Das alles hielt ihn nicht davon ab, Gott eindringlich darum zu bitten. Esra war nicht so total selbstsicher, es läuft ja sowieso alles, wie Gott will, da lasst uns einfach mal losgehen. Nein, das alles, sein Glaube, diese Bestätigung Gottes Treue, hielt ihn nicht davon ab, Gott intensiv, 3 Tage lang, mit Fasten darum zu bitten, dass er seine Verheißung erfüllt, dass er ihnen einen guten Weg ebnet. Versteht ihr, was die Botschaft hier ist? Intensiv zu bitten, dass Gott sein Wort erfüllt und mit uns ist, das ist kein Zeichen des Unglaubens. So bitte, 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 lieber Gott, mach es doch, weil ich mir nicht sicher bin, ob du es machst. Vielleicht bete ich lieber noch und noch und noch mal. Nein, es ist kein Zeichen des Unglaubens, des Kleinglaubens, dass wir zu Gott flehen, immer wieder flehen, auch immer wieder um dieselben und um die alltäglichen Dinge. Es geht auch nicht darum, Gott zu informieren, oder dass wir Gott an sein Wort erinnern müssten. Du hast doch gesagt, dass du uns das gibst, jetzt mach es auch. Ja? Nein, es geht immer um unser Bekenntnis, abhängig von ihm zu sein und dringend seine Hilfe zu bitten. Wir bekennen Gott, wir brauchen dich. Ohne dich läuft hier nichts. Gottes Hand war mit Esra und brachte ihn ans Ziel, weil er sich unter seiner Hand demütigte, weil er ihm bekannte, wenn du nicht mit uns ziehst, dann kommen wir nie an. Auch wenn wir hunderte und tausende Soldaten hätten. Wenn du nicht mit uns ziehst, dann kommen wir nie an. Unter Gottes Hand, unter seiner guten Führung zu leben, heißt nicht nur, dass wir ihn um seinen Segen bitten, sondern vor allem, dass wir uns vor ihm demütigen und unsere Verlorenheit bekennen. So, mit welchen Gebeten fangen wir unseren Tag an? Mit welchem Gebet fängst du deine Unternehmungen an? Welche Gebete stehen vor deinen Entscheidungen? Sicher, unser Standardgebet lautet, wir bitten um den Segen Gottes. Herr, segne uns, Herr, segne dies, Herr, segne meine Entscheidung. Wir bitten um den Segen Gottes. Wir bitten natürlich um die schützende Hand über uns. Aber sind wir uns bewusst, was dies wirklich bedeutet und wie absolut nötig wir das haben? Und ich glaube, dieses ständige Sattsein, der Reichtum und die vermeintliche Sicherheit, die wir haben, die halten uns eher ab davon, dass wir uns als bedürftige Bettler vor Gott erkennen. Wir sind bedürftige Bettler vor Gott. Wir haben nichts. So stehen wir vor Gott. Aber dieses durchgehende Sattsein, es hält uns davon ab. Wie oft beginnen wir unsere Arbeit, ja vielleicht sogar unsere geistliche Arbeit, unsere geistliche Zeit, Kraft unserer eigenen Wassersuppe und ohne Gebet. Wir denken, wir können das schon oder Hauptsache wir machen es oder wir haben es ja schon oft gemacht. Ja, worauf vertraut ihr? Auf eure Kraft, auf eure Kreativität, den Mut, den ihr habt, die Gesundheit oder vielleicht auf eure Erfahrung und Weisheit. Es gibt so vieles, worauf wir vertrauen und warum wir so grundsätzlich sagen, das wird schon. Ich werde schon durch diesen Tag wieder kommen. Damit denke ich gar nicht mehr nach. Aber egal, mit welchem Reichtum und welchen Gaben Gott euch beschenkt hat, da steckt es ja schon drin. Ich habe ja alles von Gott. Ihr seid jeden Tag, jede Minute von ihm abhängig. Ihr braucht ihn. Und deshalb glaube ich, dass Fasten auch heute noch hier, vielleicht heute mehr denn je, hier eine Hilfe sein kann. Weil es uns bis in die letzten Fasern unseres Körpers bewusst macht, wie sehr wir Gott brauchen. Jesus sagte, diese Art, damit meint er dieser Unglaube, dieser Hochmut, fährt nicht aus, außer durch Fasten und Gebet. Ja, seine Jünger konnten diesen mondsüchtigen Knaben nicht heilen. Sie hatten es versucht, auf Grundlage ihrer eigenen Kräfte zu tun. Warum funktioniert das jetzt nicht? Haben sich gewundert, wir sind doch Jünger Jesu, wir sind doch Christen. Müsst ihr doch eigentlich hinhauen bei uns? Und Jesus sagt, diese Art, dieser Unglaube, dieser Hochmut fährt nicht aus, außer durch Fasten und Gebet. Also wirklich zutiefst erkennt, wie abhängig ihr von Gott seid und es Gott bekennt und um seine Hilfe bittet. Aber warum können wir davon ausgehen, ja fest darauf vertrauen, dass die gute Hand des Herrn auch heute über unserem Leben steht? Ist unser Gebet, vielleicht auch unsere Demütigung, ja, dass wir sagen, ja, wir sind abhängig von dir, Gott, ist das schon eine Garantie? Könnten wir auch sagen, das ist dann ja eben der Deal. Ja? Wir müssen wirklich erkennen und bekennen, dass wir ohne Gott nichts tun können und dann ist Gott aber auch verpflichtet, uns zu helfen. Wir können keine Leistung bringen für Gott, ja, außer dass wir eben bekennen, dass wir nichts bringen können. Und dann wird Gott uns schon helfen. Das läuft das so? Müsste Gott nicht aufgrund unserer Sünden nicht sowieso grundsätzlich gegen uns gerichtet sein? Seine Hand müsste doch gegen uns stehen, weil wir doch letztlich im Herzen gegen Gott stehen, weil wir eben nicht von ganzem Herzen Gott suchen und auf ihn vertrauen und uns unter ihm demütigen und zu ihm beten, sondern weil wir so oft eben uns selbst suchen und auf unsere Kraft vertrauen, hochmütig sind und das Gebet eben mehr sowas wie so eine schöne zusätzliche Sache im Glaubensleben ist. Eine Zusatzoption für einen Zusatzsegen. Keinesfalls eine Bankrotterklärung vor Gott. Ja, wir brauchen dringend die gute Hand Gottes über uns, weil wir sonst unter seiner strafenden Hand zugrunde gehen würden. Und wisst ihr was, deshalb ist es so unglaublich, wenn wir lesen, warum es tatsächlich sichergestellt ist, dass Gottes gute Hand über uns ist. Es ist nicht sichergestellt, weil wir jetzt irgendwelche besonderen Erkenntnisse haben, weil wir endlich richtig gebetet haben. Weil ich mich endlich genug demütig fühle oder was auch immer. Es ist sicherlich wichtig, aber sichergestellt, dass Gottes gute Hand über unser Leben ist, das ist durch etwas anderes. Wir lesen in Psalm 22, Vers 17, denn Hunde umringen mich, eine Verheißung über Christus am Kreuz. Denn Hunde umringen mich, eine Rotte von Übeltätern umgibt mich. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Wir hatten der Segen unter der guten Hand Gottes und dann unter die gute Hand Gottes stellen. Jetzt kommt der dritte Punkt, die durchbohrten Hände Gottes. Die Garantie, die Gott uns gibt, dass seine gute, segnende Hand über uns ist, das sind seine durchbohrten Hände. Das sind die durchbohrten Hände seines Sohnes Jesus Christus. Auf diese Weise hat er unsere Namen in seiner Hand eingezeichnet. Unsere Namen stehen in seiner Hand. Jesaja 49, Vers 16 steht, siehe, in meine Hände habe ich dich eingezeichnet. Wir werden es gleich singen. Ja, mein Name steht in der durchbohrten Hand. Er litt für mich, nun bin ich frei. Der Tod ist jetzt besiegt und Leben mir geschenkt durch Jesu Tat am Kreuz. In dem Kreuz liegt die Kraft. Wir sollten große Furcht und Angst vor der richtenden Hand des Herrn haben, denn es ist schrecklich, schreibt der Hebräerbrief, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Es ist schrecklich, in diese Hände zu fallen, wenn einem die Schuld nicht vergeben wurde von Gott. Und darum flüchte dich unter die gute Hand des Herrn, unter die durchbohrten Hände Jesu, flüchte dich unter das Kreuz. Und wir können uns unter das Kreuz flüchten, jeden Tag neu. Christus trug das Gericht Gottes, damit wir unter dem Segen Gottes stehen dürfen und das in alle Ewigkeit. Wenn wir beten, auch wenn wir fasten, dann sollen das eben keine religiösen Pflichtübungen sein, weil man das halt so macht, sondern es soll ein Kennzeichen unseres festen Vertrauens auf Jesus sein. Und sie helfen uns dann auch dazu. Sie helfen dir aus der Gnade Gottes zu leben. Du bekennst Gott deine Abhängigkeit, aber du machst es dir natürlich auch selbst immer wieder bewusst. Du wirst den Tag wirklich aus dieser Gnade heraus leben können, wenn du den Tag mit einem intensiven Gebet beginnst und es Gott bekennst und dir selbst vor Augen hältst, dass du ihn brauchst. Und das wollen wir tun. Heute wollen wir hier zusammen beten. Treffen wir uns ja am Mittwoch zum Gebetskreis und zur Bibelstunde. Wir wollen uns, die wollen, sogar am Dienstag und am Donnerstag früh treffen. Das kann jeder von sich aus tun zu Hause, dass wir beten, dass wir unsere Schuld bekennen, unsere Abhängigkeit. Und dann können wir wirklich aus dieser Gnade heraus leben. Amen.